Heute zu Gast Robert Bierfreund, oder eigentlich muss ich sagen, ich bin zu Gast, denn ich habe den Robert heute bei Interprint besucht. Er ist dort nämlich COO und mittlerweile schon seit 2000 in C-Level-Rollen und auch im Druckerei-Business tätig. Was Interprint genau macht und dass wahrscheinlich jeder von euch jeden Tag irgendwo im Alltag Interprint begegnet, das erfahren wir gleich im Podcast. Außerdem gab es jede Menge handfeste Regeln und auch Prinzipien, die man jeden Tag anwenden kann, wie zum Beispiel die 40-40-20-Regel oder wie Robert einmal 20 Besprechungen in 24 Stunden gemacht hat, warum er bis Mittag operative Themen und danach Zukunft macht, mit kleinen Ausnahmen natürlich, und was die 48-Stunden-Regel ist. Das alles gibt's jetzt gleich, also unbedingt dranbleiben und wir starten rein. Let's go! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level Bühne. Ja, dann Robert, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, danke Franz, danke für die Einladung.
Ja, ich muss sagen, danke für die Einladung. Wir sitzen ja heute hier bei euch bei Interprint in Arnsberg. Ich durfte gerade sehen, wie Dinge entstehen, die man im Alltag für selbstverständlich hält. Und zwar einmal das, dass zum Beispiel die Küchenplatte aussieht wie ein Stein oder der Boden aussieht wie Holz. Das hinterfragt ja eigentlich so keiner. Aber ich durfte das heute mal sozusagen reinblicken. Stell dich doch mal kurz vor und sag uns, was du machst.
Ja, mein Name ist Robert Bierfreund. Ich bin technischer Geschäftsführer der Interprint-Gruppe, ein mittelständisches Unternehmen aus dem Sauerland. Wir bezeichnen uns gerne auch als Hidden Champion. Und bin verantwortlich für die gesamte Gruppe international. Wir sind 9 Standorte in praktisch allen Teilen der Welt außer Afrika. Und ja, und was du heute gesehen hast, ist all das, was wir alle benutzen und so aussieht wie Holz und keins ist oder so aussieht wie ein Stein ist und keins ist. Also dekorative Oberflächen, und wir sind einer der größten und innovativsten Hersteller von dekorativen Oberflächen weltweit.
Ja. Also es ist echt sehr beeindruckend, wenn man bei euch einerseits durch die Design-Offices geht, andererseits natürlich auch unten durch die Hallen und sieht, wie dann die Rollen entstehen. Vielleicht nochmal ein bisschen im Detail für diejenigen, die zuhören und jetzt sich noch nicht genau vorstellen können, was es ist. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Küche anschaue, dann hat die natürlich eine Oberfläche. Welchen Teil genau macht ihr und für was seid ihr genau verantwortlich?
Also wir geben der Küche das Gesicht in Form des Designs. Das Design in Form von Farbe, von Struktur. Ist es eine Holzarbeitsplatte, ist es eine Steinarbeitsplatte? Das Design ist auch gerade jetzt beim Beispiel Küche eine extreme Kaufentscheidung. Ja, also viele Kaufentscheidungen werden natürlich Design bezogen getroffen, und deswegen sind wir da auch Berater für unsere Kunden. Nichtsdestotrotz wird aus dem Design dann auch eine funktionelle Oberfläche, weil eine Arbeitsplatte muss eben kratzfest sein, die möchtest du im Zweifelsfall auch mal einen heißen Topf draufstellen, ohne dass sie kaputt geht. Also ja. Insofern müssen diese Oberflächen auch eine Funktionalität haben, die wir auch zum Teil mitliefern.
Nicht schlecht. Also ich durfte mir das alles mal anschauen. Wenn man jetzt zu Hause bei sich so durch die Wohnung geht, dann ist wahrscheinlich mit ziemlich hoher Sicherheit irgendwo was von euch kam, oder?
Definitiv. Also alles, was von der IKEA kommt und weiß ist, ja, da sind wir sehr stark mit beteiligt. Also weiß ist natürlich auch eine Oberfläche, ist ganz klar. Weißes Papier, weiße Oberfläche. Stühle, Türen, Fensterbänke, Möbel, überall sind wir vertreten. Leider könnte ich dir nicht sagen, ob es wir dann sind oder unsere Wettbewerber, weil am Ende des Tages sind wir ein B2B-Geschäft. Wir identifizieren uns sehr stark über das Design und auch über das Design unseren Kunden präsentieren und auch Trends präsentieren. Nichtsdestotrotz ist im Endprodukt es ganz schwierig festzustellen, ob es jetzt tatsächlich von uns ist oder nicht, ja, was es wiederum zu einer Commodity macht.
Ja, das haben wir im Vorgespräch auch schon kurz besprochen, was ich sehr schade finde, dass ihr ja eigentlich, und wir haben uns die ganzen Muster angeguckt, auch im Designlabor, dass ihr eigentlich Trends setzt und auch maßgeblich entscheidet, wie so am Schluss eine Küche oder ein Tisch aussieht, aber eigentlich der Endkunde das nicht so richtig mitkriegt oder er das dann sozusagen von den Leuten, die dazwischen dann noch sind.
Genau, von den Möbelstudios oder Möbelherstellern oder auch von dem von den Möbelständern oder IKEA ist ja am Ende des Tages auch, um nur einen zu nennen, ein riesiger Trendsetter, der dann auch Einfluss nimmt, in welche Richtung sich ein Design entwickelt oder nicht. Ja, also das ist aber im B2B-Geschäft jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Und am Ende des Tages reden wir auch über Massenprodukte, die in riesigen Mengen hergestellt werden und nicht die Stückzahl 1 für eine Wohnung oder für ein Gebäude. Also insofern ist es halt so. Und in dem Feld bewegen wir uns und versuchen da unseren Fußabdruck zu hinterlassen.
Sehr gut. Ja, auf jeden Fall, alle, die jetzt gerade zuhören, die sollten sich auf jeden Fall mal Interprint angucken. Und die werden jetzt auf jeden Fall, wenn sie den Podcast fertig gehört haben, links und rechts die ganzen Dekore sehen und sich überlegen, ob das dann wahrscheinlich oder vielleicht von euch kommt. Ja, jetzt frage ich mich natürlich, wie bist du da hingekommen? Also wie wird man C-Level Manager in dem Bereich? Erzähl mal kurz, wie hat sich denn erstmal die erste C-Level-Rolle ergeben und wie hat sich dann die Rolle, in der du jetzt bist, ergeben?
Ja, die erste C-Level-Rolle habe ich im Prinzip im Jahre 2000 übernommen, zum 01.01.2000 bin ich damals technischer Leiter bzw. COO einer Druckerei geworden in Barcelona, Spanien, die zur Bertelsmann-Gruppe gehörte. Bertelsmann Media Company, ganz große Verlagsbereiche, aber auch ganz große Druckbereiche. Und ja, da bin ich 2000 in die Verantwortung gekommen, die Produktion von ca. 300 Mitarbeitern zu führen mit 4 Druckmaschinen. Und der Weg dahin hat mich nach dem Studium dazu geführt, der ist eigentlich 1991 gestartet, ein Elektrotechnikerstudium hinter mir. Okay. Also eigentlich überhaupt nichts mit dem, was du vorhin gesehen hast, mit dem Drucken. Aber nichtsdestotrotz ist Drucken auch sehr technisch geprägte Industrie mit modernen Technologien und das hat mich damals schon fasziniert und so habe ich dann nach dem Studium diese Herausforderung angenommen, habe mich aktiv in Spanien beworben. Spanien war zu der Zeit gerade im Aufbau, gerade zur EU dazugekommen, gutes Wachstum, Bertelsmann hat da investiert und so habe ich dann vor Ort als, nicht als Expat, sondern als Local angefangen, in einem Umfeld eines deutschen Konzerns und habe dann erstmal Führungsverantwortung übernommen. Und im Laufe der Zeit ist die Verantwortung dann gewachsen und durch die Elektrotechnik, ich habe damals Mikroprozessorstrukturen entwickelt im Studium, bin ich dann in die Druckereibranche gekommen, in die Vorstufe. Ja, und man braucht immer jemanden, der einen auch unterstützt, abgesehen davon, dass man auch selber versuchen sollte, immer einen guten Job zu machen. Und ich hatte damals einen Mentor, einen Chef, der eben genau zu dem Zeitpunkt das Know-how brauchte, was ich hatte. Und so hat er mich dann relativ früh gefördert, sowohl im Umfeld dieses Druckereiumfeldes. Also ich habe dann immer mehr Verantwortung bekommen, habe auch neue Technologien eingefördert. Damals wurde die digitale Vorstufe eingeführt. Also man ist vom Film, klassischer Film, wie man es noch vom Foto kennt, heute zur digitalen Kamera. Das war damals in der Mitte der 90ern. Hat mir super viel Spaß gemacht. Und er hat dann immer wieder neue Herausforderungen gehabt. Unter anderem war bei IKEA einer der Kunden, die damals gesagt hat, wir arbeiten mit euch nur, wenn ihr digitale Daten verarbeiten könnt, die wir damals nicht verarbeiten konnten. Und die haben wir dann verarbeitet mit der Auswahl der Systeme und so weiter und so fort. Und dann hat mich mein Mentor sozusagen relativ früh, weil ich wollte eigentlich ja nur 3 Jahre nach Spanien, ja, mittlerweile war es aber schon 97, also ich war schon praktisch 6 Jahre da. Meine Familie ist da auch gewachsen, ich habe 2 Kinder, die da aufgewachsen sind und in die Schule gegangen sind und der hat mir, mein Mentor und damaliger Chef hat mir dann eben angeboten, in eine C-Level-Rolle zu gehen und hat damit eigentlich dieses Tor geöffnet. Und parallel dazu hat er mich an diese Bertelsmann-Führungskultur herangeführt, die damals sich partnerschaftliches Führen nannte. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil im Team, glaube ich, jeder, der auf einer Führungsposition ist, weiß das, im Team zu arbeiten ist einfach hervorragend, wenn alle in die gleiche Richtung arbeiten und der Erfolg dann auch kommt. Ja, und so war das und so bin ich dann praktisch 2000 da in die Verantwortung gekommen. Ja, war vielleicht auch nicht der beste Start, weil ich ja in die Verantwortung gekommen bin, in einem Umfeld, in dem ich praktisch fast 10 Jahre vorher als Kollege gearbeitet habe. Und auf einmal war ich dann der technische Boss. Und da musste ich mich auch erstmal mit dieser Rolle identifizieren und eben auch ganz klar lernen, worauf es einfach ankommt. Und als C-Level-Manager muss ich jetzt nicht alles im Detail wissen. Dafür gibt es meine Kollegen, die eben Experten sind. Aber ich muss schon sehen, wo gehen wir strategisch hin, was sind die wichtigen Punkte und wo kann ich sie unterstützen? Also wie kann ich eigentlich meinen Kollegen das Arbeiten erleichtern, damit wir besser gemeinsam ans Ziel kommen? Und das war so ein Prozess von 1-2 Jahren, der wurde dann noch extrem beschleunigt, weil in dieser Zeit mein Vorgesetzter oder mein Chef damals eine Gesamtverantwortung für Spanien bekommen hat und auf einmal aus dem Tagesgeschäft weg war und ich stand dann da ganz alleine. Und habe dann eben mit den Kollegen zusammen unseren Schulterschluss erarbeitet und gesagt, Jungs, wir müssen jetzt hier trotzdem weitermachen, auch wenn unser großer Chef gerade mal woanders tätig ist. Und habe dann tatsächlich 2 Jahre lang sehr intensiv die Firma geleitet, weiterentwickelt, war auch eine gute Zeit, also das Geschäftsumfeld war auch gut. Ja, und nach 2 bis 2,5 Jahren war ich dann der Meinung, das war so mein nächstes C-Level-Erfahrung, dass da jetzt ich noch ein bisschen mehr tun sollte, so an meiner Position und wie sich das denn jetzt alles weiterentwickeln kann. Mhm. Und irgendwie war mein damaliger Chef und auch noch Mentor, muss man ganz klar sagen, der war mit anderen Sachen beschäftigt und hat mich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Und ja, und ich war dann ziemlich ungeduldig und habe dann tatsächlich das Unternehmen 2004 verlassen und bin dann zum größten Wettbewerber gewechselt in der Branche. Das hat mich dann und meine Familie nach Hamburg geführt, wo wir auch noch heute leben. Und ja, und das hat natürlich zu einem Zerwürfnis mit meinem Mentor geführt, der praktisch absolut überrascht war, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Und aus seiner Sicht war es auch nicht notwendig, weil er hätte ja alles getan, was er meinte, was er mir versprochen hat. Und da sage ich ganz klar, glaube nicht alles, was du denkst, ja, weil mir kam es nicht so vor. Und dann hatten wir auch, muss ich vorweg sagen, eine lange Zeit Funkstille, über 10 Jahre, sind aber mittlerweile gut befreundet. Also haben uns auch ausgesprochen und jeder hat es einfach anders empfunden. Ne? Ja. So, und jetzt bin ich aber aus diesem behüteten Umfeld praktisch wirklich in die große, weite Welt gegangen. In dem Fall war das Deutschland. Deutschland ist in diesem Umfeld, in diesem Technologieumfeld immer Vorreiter gewesen. Also Spanien war zwar nett, ne? Aber es war halt nicht das, was wir dann gemacht haben. Und bei der Firma, bei der ich dann gewesen bin, wurde mir eigentlich angeboten, das war auch der Grund, warum ich es gemacht habe, ein technischer Vorstand zu werden. Ist übrigens auch ein Unternehmen gewesen, was damals im SDAX gewesen ist.
Okay.
Ja, aber erster Schritt war in Hamburg, eine Akquisition praktisch in diese Organisation einzugliedern. Und was ich zu dem Zeitpunkt dann auch nicht wusste, also ich bin da auch als CEO angefangen für den Standort. Es gab schon einen technischen Vorstand, ja.
Ah, okay.
Und der wusste nicht so wirklich, was er mit mir anfangen soll, weil er war auf jeden Fall nicht darüber informiert, dass ich seinen Job übernehmen soll.
Ah, okay. Schon mal eine gute Voraussetzung.
Ja, das war eine große Überraschung, weil zu dem Zeitpunkt, wie ich das festgestellt habe, hatte ich natürlich schon gekündigt und auch schon gewechselt. Gut, da musst du halt das Beste draus machen. Und
aber es war dann auch so, also du solltest schon den Job übernehmen.
Ja, ist aber nicht dazu gekommen. Also das ist, ja, eigentlich war es ein bisschen schräg von dem CEO damals, dass er aktiv einen Ersatz gesucht hat, ohne demjenigen, das betrifft, damit ins Boot zu nehmen. Der Hintergrund war eine gesundheitliche Geschichte, ja, dass der aktuelle Vorstand eben Gesundheitsthemen hatte. Das wusste ich aber alles nicht.
Ja,
und, dann habe ich halt angefangen und dann war die Überraschung groß und nichtsdestotrotz war genügend Arbeit da in Hamburg und ich habe mich da auch sehr stark auf meine Fähigkeiten fokussiert. Mhm. Also die Technologie zum Fliegen zu bringen, die Leute abzuholen, zu gucken, wo sind Engpässe, wo sind Verschwendungen und wie können wir den Prozess besser machen. Also das war schon ein Fulltime-Job das hat mir dann auch Spaß gemacht. Auf der anderen Seite habe ich eine komplett andere Unternehmenskultur kennengelernt. Wenn man die Aktionärsversammlung, die Präsentation für die Aktionärsversammlung gesehen hat, dann hast du gedacht, ey, das ist eine total coole Company, in der du arbeitest. Am Ende haben wir dann immer gesagt, das war die größte Ich-AG Deutschlands.
Ja,
also, und das, wenn du dann Teil dieser Ich-AG bist und auf einmal, also natürlich ein Teil dieser Mannschaft und dann auf einmal mitkriegst, dass Dinge, die vorher normal gewesen sind, auf einmal gar nicht mehr normal sind, wie zum Beispiel Transparenz der KPIs, ja, dass KPIs dargestellt werden, dass man auch offen darüber spricht, dass man einfach versteht, wie funktioniert Wirtschaft, wie funktioniert Firma. Und dass das alles so im Grauzonen gehalten wird als Geschäftsführer. Ja? Also wir reden jetzt nicht von einem Mitarbeiter an der Maschine, sondern auch auf der Geschäftsführerebene. Und wenn du als Geschäftsführer nicht weißt, wo du unterwegs bist, dann wird es nach unten eng, das weiter zu vermitteln. Ja, und das passt auch gar nicht zu meiner Philosophie, transparent zu führen und sagen, wir sind alle in einem Team und wir sind alle dafür verantwortlich, dass wir hier was Gutes und Gemeinsames draus machen. Ne? Mhm. Und ja, das habe ich dann 3 Jahre lang tatsächlich gemacht und es wurde dann auch immer holpriger. Die Firma ist auch übrigens 2010 in die Insolvenz gegangen, da war ich allerdings schon lange weg. Aus meiner Sicht aber waren die Vorzeichen schon sichtbar zu der Zeit, wo ich entschieden habe, das ist also keine Zukunft für mich, habe ich mich auch nicht wohlgefühlt. Und wenn man sich nicht wohlfühlt als Manager, ist meine Überzeugung, dann kannst du auch keine gute Leistung abliefern. Ja, also für mich ist das Arbeiten, und das ist mehr als ein 8-Stunden-Tag wie bei jedem Manager, das muss einfach Spaß machen. Ja. Und dazu gehört also ein tolles Produkt, ein tolles Umfeld und eine tolle Mannschaft. Und die Mannschaft, das Produkt kann ich mir aussuchen, das Umfeld indirekt auch. Ich kann in die Branche gehen oder die Branche. Und die Mannschaft, die kann ich natürlich extrem beeinflussen durch Trainings, durch Kommunikation, durch Transparenz, durch Nahbarkeit, durch, wir sind ja gerade auch durch die Produktion gegangen, hast du ja gesehen.
Absolut.
Da kommt jeder auf dich zu und begrüßt dich. Und ja, das ist einfach eine gute Stimmung. Ja. Und das habe ich in den 3 Jahren in Hamburg auch gemacht. Aber am Ende, wenn es oben nicht passt, dann fühle ich mich unwohl. Wenn ich mich unwohl fühle, dann kann ich keine gute Leistung bringen. Wenn ich keine gute Leistung bringe, dann merken das die Leute am Ende des Tages auch so. Und dann musste ich für mich die Entscheidung treffen, wie geht es weiter. Und dann bin ich tatsächlich zurück nach Bertelsmann gegangen. Zu dem Zeitpunkt, das war 2007, Anfang 2007, die in dem Zeitpunkt jemanden gesucht haben für eine große Aufgabe, auch als technischer Geschäftsführer, technischer Leiter oder COO in einem großen Druckstandort in Gütersloh. Den gibt es übrigens heute noch. Und da hatte ich mit einem Schlag, also vorher hatte ich immer 400 Mitarbeiter. Wobei das ja nicht heißt, dass ich die alle führe. Nicht? Das darf man auch nicht vergessen. Ich sage immer nicht mehr als 10 Direct Reports, weil sonst wird es unübersichtlich. Ja. Regelmäßige One-on-Ones den Leuten, damit die einfach wissen, man muss sich einfach kennen. Ja?
Absolut.
Und auf einmal war ich verantwortlich für 1500 Leute in der Produktion. Mhm. Da hatte ein Abteilungsleiter 250 Leute. So viel hatte ich vorher als Geschäftsführer in der Verantwortung. Ja? Also ein Riesenladen. Und da habe ich die Erfahrung eben gemacht, dass es dann auf einmal extrem politisch wird.
Okay.
Da geht es dann gar nicht mehr um die Performance, sondern es geht dann halt, wer wem was wie bei welchem Essen erzählt. Und für mich persönlich war das dann so weit weg, ich bin mir schon wie ein Berater vorgekommen, dass ich nur noch Empfehlungen ausgesprochen habe, aber gemacht haben die Jungs, was sie wollten, in Anführungszeichen, ja, dass ich gesagt habe, also das ist am Ende des Tages nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann hatte ich wirklich Glück, ich habe fairerweise mehrfach Glück gehabt in meinem Berufsleben, dass sich im Bertelsmann-Konzern in Spanien dann eine Opportunity aufgetan hat, eine CEO-Rolle zu übernehmen, die dann gekoppelt war mit einer Restrukturierung. Mhm. Und diese Restrukturierung war also in einem Betrieb, der zu den ersten Bertelsmann-Betrieben im Ausland gehörte, der ist Anfang der 60er Jahre gegründet worden, war extrem erfolgreich. Und er ist dann aber komplett in die Schieflage gekommen und ich bin zusammen mit dem Vorstand dann da runtergeflogen und wurde dann praktisch als neuer CEO eingesetzt, um praktisch einen Turnaround in diesem Betrieb zu kriegen, um eben wieder den Betrieb in schwarze Zahlen zu bringen und wieder erfolgreich zu machen. Mhm. Und das war für mich dann eine sehr spannende Zeit, weil es wirklich Krisenmanagement war. Mhm. Und hier ging es auch darum, ganz schnell so eine Mentalität der Veränderung reinzubringen. Und da habe ich unter anderem so Aktionen gemacht wie 20 Besprechungen in 24 Stunden. Ja,
okay.
24 Stunden ohne Pause sozusagen. Okay. Einfach, weil es mir wichtig war, die Leute in kleinen Gruppen zu kriegen, die Leute direkt zu informieren und in den Augen auch zu sehen, ob sie verstanden haben, wie das Problem ist. Und das haben wir mehrfach gemacht, bis überhaupt mal der Groschen gefallen ist, wir müssen uns verändern. Und das ist dann tatsächlich auch passiert. Und hier war das Team auch auf einmal super dynamisch und dann kam irgendwann der Vorstand von Bertelsmann und hat den Betrieb besucht und sagt, boah, das ist ja eine ganz andere Stimmung hier in dem Laden. Die Zahlen waren zwar immer noch schlecht, ja, aber die Stimmung war schon mal gut.
Das ist mein erster Schritt, ja.
Genau, das ist der erste Schritt.
Ja.
Ja, und das hat mir dann auch nochmal so gezeigt, was da für eine Dynamik drin steckt, nicht? Und dann ist etwas passiert, was mir öfters auf diesem C-Level immer wieder passiert ist, dass man irgendwo so an einen Punkt kommt, wo man eigentlich sein Team aufgestellt hat, alle ziehen mit, alle gehen in die gleiche Richtung und irgendwo ist einer in der Organisation auf dem C-Level, der das nicht gut findet, der das neidet. In diesem Fall saß der in Madrid, der fand das da gar nicht so witzig, dass wir das da irgendwie alles hingekriegt haben, weil da jetzt war er unter Druck.
Hm.
Stimmt. Und ja, und dann wird da auf dem Ziellevel gegenseitig gehackt und einem das Leben schwer gemacht. In meinem Umfeld war das auch noch so, dass das mein Chef war.
Oh, okay.
Und das ist natürlich schwierig, wenn dein Chef dich nicht unterstützt, wie mein ursprünglicher Mentor das gemacht hat, sondern versucht, alles eher komplizierter zu machen als einfacher. Und dann habe ich eben ja überlegt, was ich mache, weil da kommst du wieder in den Punkt, Performance geht runter. Du verlierst auch viel Zeit mit irgendwelchen sinnlosen bürokratischen Sachen, die halt irgendeiner haben will, die dich eigentlich keinen Schritt weiterbringen, anstatt direkt beim Kunden zu bleiben, neue Geschäftsideen zu erarbeiten, neue Geschäftsverbindungen, neue Geschäftsmodelle. Ja, und dann kam in Spanien, und ich nehme an, dass viele von deinen Hörern auch Spanien kennen und nach Spanien fahren, die werden sich vielleicht daran erinnern, dass da dann die große Wende kam mit der Immobilienblase, was dazu geführt hat, dass extrem hohe Arbeitslosigkeit war, unter anderem Jugendarbeitslosigkeit war über 50% und meine Kinder waren in einem Alter, wo sie Studium, Ausbildung, was auch immer benötigt haben. Und ich hatte dann immer noch in Barcelona gearbeitet, in Hamburg gewohnt und hin und her geflogen. Das wollte ich natürlich nicht auf Dauer. Und dann habe ich eben entschieden, dass für unsere Familie hier, oder wir haben entschieden, dass für unsere Familie da jetzt keine Zukunft in Spanien ist. Und deswegen habe ich gesagt, okay, mit dem Chef läuft es gerade nicht gut.
Ja,
die Wirtschaft, die hat das Schiff, was wir gerade da, die Firma, die wir gerade wieder zum Schwimmen gebracht haben, mit den ganzen Veränderungen, die wir gemacht haben, die sind natürlich direkt wieder auf Grund gelaufen, weil Topline ist runtergegangen. Dementsprechend ist die Bottomline auch kleiner geworden. Und das Wasser, was wir zwischen dem Grund und uns gehabt haben, das war dann auf einmal weg und wir saßen wieder auf dem Trocknen. Und dann habe ich entschieden bei Bertelsmann gesagt, dass ich in Spanien so nicht weitermachen kann. Und dann haben sie mir einen Job in Hamburg angeboten, den ich dann tatsächlich auch genommen habe. Auch bei einem großen Druckereihaus, das es heute auch nicht mehr gibt, in Hamburg. Und habe dann da gestartet und hatte dann die Ehre, mit McKinsey die Entwicklung der Druckereigruppe der nächsten 10 Jahre vorherzusagen. Und das war super spannend. Also du hast ja auch erzählt, dass du mal bei McKinsey gearbeitet hast. Das ist einfach ein dynamisches Arbeiten, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Ergebnis war, dass die Branche, in der wir tätig sind, Kataloge, Zeitschriften, Magazine, Bücher, dass die kontinuierlich schrumpft durch digitale Medien. Wir reden hier von 2009, 2010. Ne? Ja, und dann kam die Firma um die Ecke, bei der ich heute bin. Über einen Headhunter wurde ich dann angesprochen. Diese C-Level-Position, inhabergeführtes Unternehmen. Also der Inhaber ist aber nicht operativ tätig gewesen zu dem Zeitpunkt. Und hat eben 3 Geschäftsführer gehabt. Zu dem Zeitpunkt hat er nur 2 gehabt, der hat einen 3. gesucht. Der hat einen Vertriebsgeschäftsführer, einen Finanzgeschäftsführer und einen Technikgeschäftsführer gesucht. Und ich war dann der Technikgeschäftsführer. Und bin dann 2011 hier gestartet in der Interprint-Gruppe und habe dann erstmalig erlebt, wie das ist, im Mittelstand zu arbeiten. Also wie kurz die Entscheidungswege sind, wenn du den Gesellschafter überzeugst von deiner Idee, dann geht's auch los, ja. Und damals, also im Vergleich zu damals, aber bis heute im Team sind wir weiter gewachsen. Für mich war das auch dann ein neues Portfolio. Also bis dato war ich dann immer mehr europäisch unterwegs. Jetzt war ich dann auf der ganzen Welt unterwegs und haben auch neue Standorte aufgebaut, wie zum Beispiel in Brasilien, neue Technologien zum Start gebracht, wie jetzt Digitaldruck im Vergleich zum analogen Druck und alles sehr stark supported bei dem Gesellschafter. Also es war eine sehr gute Zeit. Und 2019 hat der Gesellschafter dann entschieden, dass er uns verkauft, weil keine Nachfolgeregelung da war. Und dann hattest du als C-Level-Manager die Aufgabe, vor fremden Finanzinvestoren die Firma zu präsentieren und zu verkaufen, in der du wohnst.
Du arbeitest, sorry. Manchmal beides, ja.
Manchmal
verschwimmt es.
Und dann haben wir die Firma verkauft und sind dann tatsächlich an einen strategischen Investor gekommen, der das Unternehmen weiterführt und auch weiter auf Wachstum führt. Also das ist auch sehr spannend. Ja, und das sind so alles die Herausforderungen, mit denen du dann in dem Level da unterwegs bist. Und parallel gibt es immer das Tagesgeschäft, was dann halt von anderen Kollegen erledigt wird, von lokalen Geschäftsführern und man selber im Vorstand dann auch sehr strategisch unterwegs ist. Und ich habe mal von einem Bertelsmann-Vorstand gelernt, das ist auch schon ewig her, bis Mittag operatives Geschäft, ab Mittag Zukunft, ja. Und das ist tatsächlich so, ja. Also ja. Wenn man sich das so ein bisschen vornimmt, dass man sagt, ab Mittag, also wenn das operative Geschäft bis Mittag nicht im Griff hast, dann hast du eigentlich ein Problem, ja, weil unsere Aufgabe als C-Level-Manager ist es ja am Ende des Tages auch zu sehen, wo entwickelt sich das Unternehmen hin, wo entwickelt sich der Markt hin, wo entwickeln sich die Technologien hin und was sind die nächsten Treiber der Zukunft, ja. Mhm. Und wir haben auch den Luxus, muss man fairerweise sagen, das zu tun. Mhm. Also wenn du ein gutes Team hast, was dir das operative Geschäft organisiert und wenn die sich mal streiten, dann musst du halt einen Streit schlichten, aber im Großen und Ganzen sollte es laufen, dann hast du auch die Möglichkeit, sowohl dir die Zeit zu nehmen, als auch rumzureisen. In meinem Fall bin ich auch häufig unterwegs und es ist super angenehm zu wissen, dass ich sehr gute Leute vor Ort habe, die das Ding einfach am Laufen lassen. Ja. Und, mhm. und dadurch kann ich diese Möglichkeit einnehmen. Und wir sind heute am Ende des Tages 5 Geschäftsführer. Also wir haben noch Zuwachs bekommen. Wir sind auch von einem Großkonzern geschluckt worden, das heißt...
Klar, ändern sich die Strukturen ein bisschen.
Ändern sich die Strukturen zum Teil, ja, ist auch ein ausländischer Großkonzern, der uns gekauft hat. Ja, und am Ende des Tages ist dadurch die Geschäftsführung größer geworden, aber es ist auch so, ob du jetzt CEO bist oder COO oder CSO, am Ende musst du auch als Geschäftsführung ein Team sein, ja, und du musst gerne miteinander arbeiten dazu gehört einfach, dass man sich versteht, dass man auf Augenhöhe kommuniziert. Mhm. Und ja, und da gehört auch dazu, dass man eine Streitkultur hat, ja, dass man auch mal sich ärgert. Und es läuft auch nicht immer alles fließend, muss man auch fairerweise sagen. Ja. Und es gibt auch häufig Momente, wo schon in der Geschäftsführung unterschiedliche Meinungen da sind. Aber das Wichtige ist ja am Ende des Tages einen Konsens zu haben und dann auch geschlossen sich vor die Mannschaft zu stellen und sagen: So, das ist jetzt unser Weg, da marschieren wir jetzt hin.
Ja. Ja, also ich glaube, wenn man die Geschichte sich jetzt angehört hat, und da sind ja schon einiges an Tipps drin gewesen. Ich habe mir ein bisschen natürlich Rückfragen jetzt zu einzelnen Sachen. Du hast zum Beispiel gesagt, dass du ganz früh schon einen Mentor hattest, der an dich geglaubt hat. Und du hast auch gesagt, man braucht immer jemanden, der so an einen glaubt. Im Vorgespräch hast du auch gesagt, man braucht immer die Fähigkeiten, glaube ich, den Mentor und eine Situation, um es zu beweisen, oder? Richtig. Kannst du da nochmal drauf eingehen?
Ja, das ist so eine Erkenntnis, die ich tatsächlich in meinen direkten Reports sage. Du musst natürlich dich selber kennen und wissen, was du kannst und was du nicht kannst. Ja, also ganz schwierig ist, wenn du natürlich versuchst, was zu tun, was du nicht kannst. Und dann wird einfach nichts. Ja?
Ja.
Also insofern musst du deine Fähigkeiten kennen. Das ist das Erste. Du musst jemanden haben, der deine Fähigkeiten erkennt, der sie auch fördert und einsetzen kann. Gibt es, hört sich jetzt vielleicht schwierig an, gibt es aber 100%ig ganz viel.
Ja.
Und du musst halt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Also, dass die Technik, was immer du machst, dass das gerade in dem Moment auch wirklich gefragt ist und auch ein Erfolgsthema ist. Ja. Und das sind diese drei Faktoren, die für mich heute auch noch zählen und auch definitiv ein wichtiger Teil des Erfolgs sind. Vielleicht, weil du fragst ja auch immer gerne nach so einem Summary, das wäre für mich so der eine wichtige Punkt.
Ja, ja.
Das, der zweite wichtige Punkt ist, dass du eine 40-40-20-Regel befolgst. Das ist auch eine Regel, die ich mir so erarbeitet habe und die ist relativ einfach. 40% meiner Zeit, wenn ich arbeite, möchte ich richtig Spaß haben. Das heißt für mich, ich mache was ich super gerne mache. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Und 40% meines Arbeitstages muss so funktionieren. Die anderen 40% muss es immer noch gut sein.
Also okay. Ja.
Nicht mittelmäßig, gut.
Ja,
ja, und die letzten 20%, das ist halt, da musst du vielleicht das ein oder andere runterschlucken oder das ein oder andere akzeptieren, weil es nicht perfekt ist. Aber diese 40-40 an sich geben dir so viel Energie, dass du diese anderen 20 wegsteckst. Meine Erfahrung ist, und ich bin ja ein paar Mal gewechselt, sowohl in Unternehmen als auch von Teams, ist, wenn sich anfängt, diese Regel zu verschieben und ich habe auf einmal 40% Frust, Unzufriedenheit, ich habe überhaupt keinen Spaß mehr, sondern mache nur noch den Job, weil ich ihn kann, dann ist das ein schlechtes Umfeld und ist für mich auch eigentlich immer ein Indikator, was zu verändern. Ja, also so.
Ja, es ist ja, also ich meine, ich glaube, es geht vielen Leuten da draußen so, dass sie 40% haben, vielleicht nicht speziell im C-Level, weil man endet ja auch irgendwie dann im C-Level weil man so viel Spaß dabei hat und eben die Sachen so intensiv und so gut dann auch am Ende macht. Aber hast du einen Tipp, wie man diese 40% oder wie man den Prozentsatz hochhalten kann? Oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, das machst du dazu? Oder?
Ja, also erstmal ganz bewusst den Job machen. Mhm. Also den Job nicht als Mittel zu Zweck nehmen, sondern der Job ist eigentlich das, was mir Spaß macht. Ja. Also es gibt ja so eine Statistik, dass wenn du irgendwas gut machen möchtest, musst du mindestens 10.000 Stunden da investieren. Egal, ob du das gelesen hast.
Kenne ich ja.
10 ja, Stunden, also 10 Stunden. Und wenn ich irgendwo 10.000 Stunden investiert habe, dann ist es in meinem Job.
Ja.
Also es ist nicht in Gitarre spielen und nicht Rad fahren, sondern es ist mein Job. Und de facto bist du dann auch gut, wenn du es kannst. Ja, also wenn ich jetzt, das ist wichtig, aber wenn du das mit Überzeugung machst und dir Spaß machst, dann hast du diese 40%, 50%, 60%, die dir richtig Spaß machen. Mhm. Das ist ja nicht nur ein Feld, das ist ja das ganze Umfeld. Wir dürfen reisen, wir können mit den Kunden sprechen, wir können neue Geschäftsmodelle entwickeln, wir können Technologien angucken. Wir haben eine Vielfalt von Möglichkeiten. Wenn ich die nutze, dann habe ich mehr als 40% Spaß beim Arbeiten.
Mhm. Ja.
Und die anderen 40% sind für mich so eine Grauzone, die können mal in die Richtung 20 schwappen, die können aber auch wieder in die Richtung der erfolgreichen 40% schwappen. Deswegen sage ich, es muss immer noch gut sein. Es muss sich gut anfühlen. Nicht jeder Tag ist cool. Ich sag mal, eine Gesellschafterversammlung, wo 1000 Fragen gestellt werden und die Zahlen gerade nicht gut aussehen, die gehen halt eher von den mittleren 40% Richtung 20. Ja?
Ja.
Aber gehört auch zum Job, ja. Und dann gibt es halt Sachen, wo gerade wenn es dann um Eitelkeiten geht oder wenn es dann auch, ist auch übrigens ein wichtiger Faktor, ich stelle mir immer die Frage, was ist der Vorteil fürs Unternehmen?
Mhm.
Egal, was gemacht wird, es muss einen Benefit für das Unternehmen geben. Nicht für mich persönlich oder für den Mitarbeiter. Und wenn es einen Benefit fürs Unternehmen gibt, dann machen wir es.
Mhm.
Ja, und auch hier gibt es häufig Eitelkeiten. Ja, ich mache das nicht, weil mir das nicht gefällt. Ja, ist es für das Unternehmen wichtig, ja oder nein?
Mhm.
Das ist da. Und dann immer hungrig bleiben, nicht? Also nie mit dem Status quo zufrieden geben. Und wenn du an einer Stelle bist und glaubst, du hast jetzt alles unter Kontrolle, nicht? Gemäß Stirling Moss fährst du dann zu langsam, also mehr Gas geben. Ja?
So
also es geht immer weiter. Ja. Ist natürlich auch eine Lebenseinstellung. Das kann auch nicht jeder machen, weil es zum Teil auch an die Gesundheit geht. Und da kommen wir vielleicht noch an den Punkt Gesundheit. Ich bin überzeugt, gesunder Körper, gesunder Geist. Also insofern auch sich permanent sportlich zu betreiben, Ausgleich abzuschalten. Ich nehme auch keine Dinge mit nach Hause. Wenn ich mal Dinge mit nach Hause genommen habe, dann habe ich danach den Job gewechselt. Das war für mich das persönliche Zeichen.
Mhm.
Irgendwas ist in diesem Gleichgewicht nicht mehr in Ordnung. Ne?
Mhm. Ja, da habe ich dann auch gleich noch eine Rückfrage zu den keine Dinge mit nach Hause nehmen und zu dem Sport. Das machen wir gleich noch im Anschluss. Jetzt erstmal, also ich würde es mal gerne unterstreichen mit dieser 10.000-Stunden-Regel. Ich glaube, was oftmals das Problem ist, dass das nicht so gesehen wird von vielen Leuten, dass der Job ja auch etwas ist, wo man richtig, richtig gut werden kann und dass man das auch nicht automatisch wird. Weil man kann auch zum Beispiel ein Jahr Training haben und dann hat man das Ganze 10 Jahre lang und man hat nicht 10 Jahre trainiert, sondern man hat ein Jahr 10 Mal gemacht. Dann ist man nicht gut, sondern dann hat man einfach nur einmal 10, also steht man einfach auf der Stelle. Und ich glaube, wenn man so an seinen Job rangeht, egal ob man C-Level-Manager ist oder was auch immer man macht, dann wird man richtig, richtig gut und dann ist es, glaube ich, ist man unfehlbar. Also ich glaube nicht, dass man dann nicht erfolgreich wird, egal was man macht.
Also ich kann ich nur unterstreichen, ich bin ja auch nicht gestartet, um C-Level-Manager zu werden.
Ja,
und habe immer auch auf anderen Leveln das gerne gemacht, was ich getan habe zu dem Zeitpunkt.
Mhm.
Aber irgendwann hat sich schon das Bild entwickelt, dass ich gesagt habe, ich will mal Geschäftsführer werden.
Klar.
Und warum? Ja, weil ich halt dann einfach eine Freiheit habe, mich zu entfalten und zu verwirklichen, wie ich es halt als normaler Angestellter nicht kann. Ja. Mhm. Das ist aber eine persönliche Geschichte. Andere Leute entfalten sich im Sportverein oder was weiß ich wo, oder auf dem Fußballplatz. Ja.
Ja.
Aber für mich war das einfach immer eine Sache zu sagen, es macht einfach Spaß zu arbeiten. Ich bin auch immer sehr offen für neue Technologien und irgendwelchen technischen Füllefanz. Das ist halt einfach meine DNA.
Mhm.
Und dementsprechend macht es einfach Spaß, wenn du das im Berufsleben umsetzen kannst. Ne?
Absolut. Ja, jetzt zu dem Thema, die keine Dinge mit nach Hause nehmen, das ist natürlich leicht gesagt, da gibt es bestimmt Praktiken, wie man das macht. Erstmal Frage zum Sport noch hinterher, was machst du so für Sport und wie machst du das mit dem Körper und Geist, dass man das beides vertellt?
Ja, also Sport habe ich aktuell 2 Sportarten, die ich stark betreibe, das ist sowohl Fahrradfahren, Mountainbike fahren. Wir sind ja hier im Sauerland, haben einen Haufen Berge. Also Hamburg war das ein bisschen schwach mit dem Mountainbike fahren, aber hier geht es ganz gut. Und zum anderen bin ich ein leidenschaftlicher Surfer bzw. Wingfoiler und verbringe auch sehr viel Zeit auf dem Wasser. Hier vorne um die Ecke haben wir auch gleich den Möhnesee, ein großes Wassergebiet, wo man das auch praktizieren kann, beziehungsweise auch an der Küste, weil ich ja noch in Hamburg lebe.
Ja.
Ja, und wie das mit dem Abschalten funktioniert, das ist einfach so, wir sind ja sehr einfach gestrickt und wenn ich mich auf den Sport konzentriere und da eine gewisse Leistung haben will, da könnte ich fast beim Fahrradfahren noch mehr über die Arbeit denken als beim Foilen, weil wenn ich am Foilen bin, dann ist das alles, sind so viele komplexe Themen, die miteinander kombinieren werden müssen, damit es funktioniert, da denke ich keine Sekunde mehr an die Arbeit. Ja. Und das führt, das ist wirklich so ein Rücksetzen. Ja.
Ja.
Also das ist übrigens auch eine Sache, ist eine Regel, die haben wir hier eingeführt, die wurde mal von dem Gesellschafter vorgegeben, fällt mir gerade bei der Gelegenheit ein, das ist die 48-Stunden-Regel.
Mhm.
Und zwar, wenn es einen Streit gibt zwischen Mitarbeitern oder Meinungsverschiedenheiten oder mal ein böses Wort gesagt, haben wir die 48-Stunden-Regel eingeführt. Die bedeutet, wenn du innerhalb 48 Stunden dich bei dem Mitarbeiter nicht meldest und sagst, ich möchte mit dir über das Thema sprechen, dann ist das Thema tot und es wird nicht mehr, es existiert nicht mehr.
Sehr interessant.
Und
weil es dann nicht wichtig war oder wie? Oder
ja, weil es dann, ich sag mal, erstmal einmal drüber schlafen relativiert ist schon mal, ja.
Okay.
Wenn du ein zweites Mal drüber schläfst, dann ist es vielleicht dann schon noch kleiner und wenn du dann auch noch wingfoilen gewesen bist, dann ist es vielleicht gar nicht mehr wichtig. Und dann denkst du, ich habe mich zwar vor 48 Stunden darüber aufgeregt, aber heute ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Und er hat es auch nicht so gemeint oder was auch immer, ja. Also, aber wenn es nicht so ist, dann musst du sagen, pass auf. Und dann ist der andere in unserer Organisation verpflichtet, dir Zeit zu geben und mit dir auch zu sprechen. Das ist quer durch die Ränge. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt C-Level bin, sondern ein Direct Report zu mir kommt und sagt, hier Robert, da und da, finde ich, hast du das und das gemacht und dann will ich jetzt mit dir darüber sprechen, dann machen wir das, ja. Also, und meistens sind die Themen dann auch aus der Welt geschaffen. Ich habe das schon oft erlebt in anderen Organisationen, dass man sagt, okay, da gibt es einmal im Jahr ein Mitarbeitergespräch und dann kommt der Mitarbeiter mit so einer langen Liste und erzählt dir dann auch, was du vor 3 Monaten wo und wie gesagt hast. Ja? Und dann sage ich, okay, das hättest du mir mal vor 3 Monaten sagen sollen, weil ehrlich gesagt kann ich mich da gar nicht mehr dran erinnern. Ja? Und diese 48-Stunden-Regel, die führt dazu und um das jetzt auf den Sport den Bogen zu spannen, der Sport, weil du dich eben auf deinen Körper konzentrierst, relativiert auch die Wahrnehmung. Und da ist eigentlich der dritte Punkt, den ich gerne als Tipp mitgeben möchte, glaube nicht alles, was du denkst. Ja, ganz viel ist im ersten Moment, gerade wenn es emotional wird, Hammer, und denkst, alter Schwede, was ist das denn für eine Aussage? Manches Mal interpretiert man dann auch selber noch Sachen rein, die gar nicht gesagt worden sind. Ja. Und du machst sie eigentlich verrückt und es ist eigentlich gar kein Grund, dich verrückt zu machen. Und deswegen sollte man auch als C-Level auch irgendwann mal im Laufe der Entwicklung merken und lernen, was man eigentlich für eine Stärke hat. Und eine Sache hat mir mal ein Betriebsratsvorsitzender vom Bertelsmann-Konzern gesagt, ist auch schon lange her, fand ich aber auch einen guten Spruch. Er hat gesagt, ihr werdet immer beobachtet. Und es ist tatsächlich so, wenn man sich bewusst ist, die Mitarbeiter, die Kunden, alle beobachten dich permanent und im Zweifelsfall interpretieren sie auch Dinge, die du gar nicht sagen willst und dann wunderst du dich, oh, wo kommt denn die Aussage her, habe ich nie gesagt, ja, wurde so interpretiert. Und so wenn man sich bewusst ist, dass man immer beobachtet wird, dann agiert man auch anders, ja, einfach vorsichtiger, nicht so spontan im Sinne von, ja, da haue ich jetzt gleich mal einen Satz rüber, damit da Ruhe ist, ja, sondern man lässt das alles ein bisschen sacken und dann guckt man, ist es wirklich so schlimm, wie es sich im ersten Moment angefühlt hat oder hat es sich neutralisiert? Und ich sag mal, zu 99% der Fälle, in meinem Fall, ist das eigentlich, ist da nichts, ja, und das ist auch ein Zeichen, dass du in einem guten Team arbeitest, ja. Wenn du dauernd Angst haben musst, dass du irgendwas Falsches sagst und irgendwelcher, wer sich auf den Schlips getreten fühlt, dann musst du halt überlegen, ob du vielleicht auch im falschen Team arbeitest. Ja.
Nee, klar. Aber es stimmt schon, man ist Multiplikator, sobald man eine Führungskraft ist. Und man kann natürlich negative Sachen genauso multiplizieren wie positive.
Genau.
Also muss man schon sehr aufpassen. Jetzt habe ich so ein paar Practices, haben wir jetzt schon gehört, ne? 40, 40, 20, dann auch das 20 Besprechungen in 24 Stunden ist für mich auch hängen geblieben, auch sehr interessant. Also das ist natürlich nicht leicht umzusetzen und sollte nicht die Regel werden, weil kann man natürlich nicht durchhalten, aber gerade für so Sondersituationen wie Restrukturierungen und um
kristallklare Kommunikation.
Also die Besprechungen haben jeweils 15 Minuten gedauert, nicht? Also es waren nicht 20 Stunden, aber weil es ein Dreischichtbetrieb gewesen ist und es für mich war das ganz klar, Betriebsversammlung, da sind zu viele Politiker dabei und ich möchte, dass dir jeder Einzelne versteht, was wir für ein Problem haben. Und das kannst du nur aus meiner Sicht nur in kleinen Gruppen machen. Die Gruppen waren so 15, 20 Leute. Mhm. Und ich habe die vor allen Dingen in die Augen, also ich habe den Leuten in die Augen gucken können. Und die haben auch gesehen, dass ich authentisch gesprochen habe. Also war übrigens in Spanisch. Ja.
Du sprichst dann wahrscheinlich auf diesen Spanisch, oder?
Ja, Spanisch.
Ja, sehr gut. Ja, ja, dann habe ich noch gelernt, bis Mittag operatives Geschäft, danach Zukunft. Das ist natürlich immer, es geht einher mit dem, wie viel Prozent man als C-Level-Manager natürlich auch für die visionären, für die strategischen Themen in Hand gehen oder eben genug Platz geben sollte. Hast du noch irgendwelche Tipps? Wir kommen jetzt langsam schon ans Ende von der Aufnahme für C-Level. Das kann natürlich aber auch, wie gesagt, privat, mental, Leadership, Management-Themen, irgendwas, was du noch sozusagen auf ein, ich sag mal, auf ein Plakat drucken würdest, was du irgendwo aufhängen könntest.
Ja. Ja, wie gesagt, ein Team um sich rum aufzubauen, das einfach versteht, wo, also dass sich untereinander versteht, das aber auch versteht, wo es lang geht, dass man halt auch diese Transparenz schafft. Ich gehe immer sehr transparent mit Zahlen um. Ich habe noch nie eine schlechte Erfahrung damit gemacht, dass irgendein Mitarbeiter das negativ interpretiert hat, sondern wenn ich weiß, wo ich stehe, ich bin nebenbei auch Segler, also ich navigiere dann logischerweise auch und wenn ich irgendwo hinfahren will, muss ich wissen, wo ich stehe und ich muss wissen, welchen Kurs ich fahren muss, um anzukommen und das ist in der Wirtschaft genau das Gleiche und wenn ich das mit meinem Team kommuniziere, dann funktioniert das auch gut und das Schönste ist eigentlich, wenn das Team dann auch aufpasst aufeinander, dass keinem was in dem Team passiert, ja. Tausend Sachen, die man falsch machen kann im Geschäft. Ja. Also da würde ich ganz klar einen Schwerpunkt drauf legen, die richtigen Leute im Team haben, nicht zu lange an No-Nos festhalten. Also No-Nos, da gibt es so ein Buch, The Melting Iceberg heißt das. Da geht es um eine Pinguin-Kolonie, die feststellt, dass der Eisberg schmilzt. Und ich weiß nicht, ob du das mal gelesen hast von Forster. Ist eine Fabel. Es geht um eine Pinguin-Kolonie, die halt feststellt, dass der Eisberg schmelzt, auf dem sie leben.
Ja.
Und das stellt dummerweise der jüngste Pinguin fest, der eigentlich überhaupt von keinem wahrgenommen wird. Und die alten weißen Greise sitzen dann da, nee, der ist noch nie geschmolzen, der Eisberg ist schon immer da gewesen und so weiter und so fort. Mhm. Und dann teilt man eben auf, wie sich die Gesellschaft dieser Pinguine zusammensetzt. Nicht? Und da gibt es halt die Forscher, die offen für Neues sind, das ist ein kleiner Prozentsatz. Dann gibt es halt die wissen wollen, wo es lang geht, dann gibt es die Mitläufer und dann gibt es die Nonos. Und die Nonos sind die, die gegen alles sind. Ja?
Okay.
Und in diesem Buch geht es eben darum, wie man eben diese Organisation aufbaut, dass sie sich einen neuen Eisberg sucht. Ja? Mhm. Und das machen sie auch am Ende dann, by the way. Und diese Nonos sind Gift in einem Team. Ja, weil sie permanent gegen alles sind, alles nicht gut finden, alles in Frage stellen und nichts verändern wollen. Und die sollte man schon isolieren, auch eine Chance geben. Also ich würde jetzt keinen rausnehmen, ohne eine Chance zu geben. Aber wenn es permanent Gegenwind gibt, der das Team dann runterzieht, dann ist das nicht empfehlenswert.
Absolut.
Aber das, so mit einem sauberen Team anzufangen, ein gutes Produkt, ist auch immer hilfreich, wenn man irgendwo arbeitet.
Das stimmt. Ja, also da war extrem viel Handfestes dabei. Ich glaube auch sehr viele Sachen. Ich frage ja manchmal auch, was kann man morgen direkt im Alltag sozusagen implementieren? Und ich glaube, genau diese Regeln, über die wir gesprochen haben, auch diese 48-Stunden-Regel, die fand ich super interessant. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Robert, ganz herzlichen Dank.
Ja, danke. Hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Super, ja. Wer jetzt auf jeden Fall noch zuhört, wie immer natürlich der Aufruf, geht mit uns in den Austausch. Wir linken sowohl das Profil zu Robert als auch natürlich Interprint unten in den Shownotes. Also einfach mal nach unten scrollen, wenn ihr jetzt fertig gehört habt. Und dann könnt ihr euch direkt sozusagen mit uns vernetzen. Und natürlich auch, gerade wenn ihr euch die Fragestellung rumtreibt, kriege ich gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit ins Unternehmen. Und das kann für permanente Rollen sein, aber eben auch für interimistische Aufgaben, zum Beispiel Transformationsmanagement oder sehr komplexes Krisenmanagement. Kommt gerne auf mich zu, schreibt mir auf LinkedIn eine Nachricht oder eine E-Mail und dann können wir uns mal unterhalten, unverbindlich. Und vielleicht kann man euch ja dann sogar auch mit unserem Service helfen, denn der Podcast wird wie immer von Atreus präsentiert. Also gerne mit uns in den Austausch gehen. Robert, dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Gespräch.
Dankeschön, freue mich drauf.